Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN. Und mit mir hier, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich.
Ja, moin Niklas.
Wie viel hast du geschlafen nach ja, dieser Pokalnacht?
So ganz nicht ganz so viel.
Ich bin immer noch dabei, meine Gedanken zu sortieren. Ne? Ja. Also das ist ja irgendwie, geht so viel durcheinander im Moment.
Chaos,
irgendwie.
Ne?
Ja, also Wahnsinn. Mhm. Von ganz unten bis ganz oben, gefühlstechnisch das Hertha-Heimspiel am vergangenen Wochenende, was spielerisch ja schon deutlich besser war als vorher gegen Kaiserslautern, was aber dann das Ergebnis einfach nicht mit sich brachte, jetzt im Pokal das Viertelfinale erreicht. War ich satt.
Ja, wir nehmen erstmal die Fakten. Hertha nehmen wir jetzt, kommen wir nachher, aber nur auch aus einem einzigen Grund nochmal drauf zurück, denke ich mal. Wir nehmen jetzt mal die Fakten. Pokal-Viertelfinale. Sensation,
ja.
Drama im Volkspark gestern Abend, das ist ja unbelievable gewesen, zu den bereits eingespielten 1,48 Millionen Prämie aus der Zentralvermarktung, nochmal 1,7 und ein paar zerknackte obendrauf. Kann sich dann jeder zusammenrechnen in der Addition, was das bedeutet, und das gibt Handlungsfreiheit für einen Bereich, den wir sicherlich gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Und natürlich eine kolossale Mannschaftsleistung im Volkspark gestern Abend, die man mit Lob nur so überschütten kann. Das Spielglück auch zurück, aber nicht in allen Szenen. Ne?
Das stimmt. Also vor allen Dingen diese mannschaftliche Geschlossenheit, wie man da aufgetreten ist, ne?
Ja.
Das war ganz wichtig in Verbindung mit dem Erfolg dann auch. Das ist auch ganz ein ganz wichtiger Teil, weil ich glaube, wenn es am Ende dann nicht geklappt hätte, dann wäre es auch wieder nicht, wie man so schön sagt, nicht belohnt gewesen und wäre vielleicht nochmal wieder ein Schlag ins Kontor gewesen. So passt natürlich alles zusammen und da kann ja auch keiner jetzt sagen, der Trainer erreicht die Mannschaft nicht oder sonst was.
Das war ja schon vorher.
Ja. Also, aber das war jetzt nochmal ganz deutlich vor Augen geführt, dass das.
Das ist, und da muss man sich mal vorstellen, die ganze Nummer ohne Kalle Johansson, also nur wer es noch nicht gehört haben sollte, ne? Wir sprechen über einen Sieg von Holstein im Pokal-Achtelfinale beim HSV, ausverkaufte Hütte, Holstein ohne Karl Johansson, ohne Alexander Bernhardsson, ohne Skripski natürlich, Steven Skripski, ein paar angeschlagene oder leicht kränkelnde Spieler und am Ende steht ein 4:2 nach Elfmeterschießen, nachdem man in der Verlängerung noch in Rückstand geraten ist, in der 107., glaube ich, war es, durch Bakary Yatta und dann in der 118. ein traumhafter Freistoß von Phil Harris, wie man ihn besser nicht schießen kann, der dann zu einem glücklichen Überfluss auch noch den entscheidenden Elfer versenkt, also Man of the Match, Matchwinner, Held des Abends, naja, alle Attribute, die es dann, die, und daran hat man bis zur 118. Minute, aber auch nicht, ich zumindest nicht, nicht einen Millimeter dran geglaubt, dass ausgerechnet Phil Harris Man of the Match wird. Umso schöner.
Ja, absolut. Also man kann ja nur hoffen, dass das ihm auch Auftrieb verleiht, weil der da durchaus im Formtief ist. Und man, wie du es gesagt hast, also man hat, ich habe manchmal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil da einfach nichts funktioniert hat. Ne? Und wenn man das jetzt böse ausdrücken will, dann hat der fast jeden aussichtsreichen Angriff kaputt gemacht, weil er es nicht hingekriegt hat, die Bälle zu verarbeiten, weil er falsche Laufwege hat, weil er sich irgendwie falsch bewegt, seine Beine nicht sortiert kriegt und den Ball nicht richtig weiterleiten kann. Also da, 12. Minute war das so, die erste Chance auf den richtigen Angriff. Der HSV war ja stark in der Anfangsphase. Holstein hat das gut gemacht, aber hat dann selbst diese Chance, mal einen vernünftigen Angriff hinzulegen. Da ist freier Raum zwischen Mittellinie und Strafraum und dann wird das wieder nix, weil er Harris sich falsch dreht und spielt dann einen Fehlpass nach hinten. Mhm. Und dann denkst du, oh Mann, ne? Und dann
gab's ja auch noch eine kleine Chance von ihm,
ne? Ja, das genau, ja. 1-1, dann nicht reingemacht, dann ist es aber auch direkt danach noch Kapralik, der auch einen schwarzen Tag erwischt hat vorher, hat dann eine Abschlussmöglichkeit ein paar Minuten später. Da kann man auch denken, muss er rüberspielen, anstatt abzuschließen, weil Harris da mitgelaufen ist. Aber wenn man sich anguckt, der steht im Abseits. Mhm. Er läuft mit und läuft einfach wie so ein Dödel da vorne rein, mal blöd formuliert, ne? Und dann denkst du, oh, das kann nicht angehen, ne? Was ist da schon wieder los? Und dann macht er den Freistoß und also wie Olaf Rebbe hinterher erzählt hat, auf der Bank hat er gefragt, kann er den reinmachen? Und die haben alle gesagt, ja, kann er. Ja, ja. Okay, mal gucken. Wurms.
Ja, er selbst hat ja danach auch gesagt, denn unser neuer Alter, weil er hat ja schon in der vergangenen Saison 8 Bundesliga-Tore erzielt, unser neuer alter Stürmerstar, dass er noch nie ein Freistoßtor geschossen hat, ne, dass er gedacht hat, das müsste jetzt eigentlich auch mal gehen und wenn ich das Tor treffe, dann geht er auch rein und ich meine, so kann man mal rangehen und dann das Ding wie Ronaldo oder weiß ich, wen ich da an Prominenz noch heranziehen soll, das in dem Stile verwandeln. Beim Elfmeter, beim Entscheidenden, musst du ja auch ein bisschen Nerven musst du ja haben, nachdem der HSV freundlicherweise einmal gegen die Latte geschossen hat und dann seinen Youngster zum Punkt geschickt hat.
Bei dem man gesehen hat, wie viel Druck so ein Elfmeterschießen ausübt. Ne?
Die ist also gezappelt schon vor beim Anlauf da, diese kleinen Schritte, da dachte ich, naja, das könnte eventuell und tatsächlich schlechter ging es dann auch nicht mehr zu schießen. Hat Timon Weiner, der Pokaltorwart, anstelle von Jonas Kromrei oder so, hat das natürlich auch gut reagiert. Aber der war schon ziemlich schlecht geschossen und naja, dann muss man das eben halt auch bestrafen. Ne? Das ist dann halt so. Ne? Davor ist ja auch ungewöhnlich, bei Holstein beim Elfmeterschießen 3 Innenverteidiger. Ne?
Das habe ich aber auch gedacht. Das ist, finde ich, auch so ein bisschen Sinnbild. Ne? Also dass da so richtig Selbstvertrauen und ich hau das Ding jetzt rein, eine Offensive ist da nicht vorhanden. Ne? Nee. Also da denkst du auch, jetzt Elfmeterschießen und ja, dann kommt da Setz und dann kommt da Ivesic und dann kommt da Stefan Schwab.
Ja,
und dann kommt da Ivan Nekic.
Ja,
und
den kennt man, der ist ja bekannt dafür. Ne?
Und dann denkst du, haben wir eigentlich Stürmer? Haben wir Offensivleute? Oder?
Also Ivesic, das war jetzt er hat ein bisschen ärgerlich, denn hat er auch nicht so besonders gut getroffen. Ja. Phil Harris hat ihm ja verspieltes Geburtstagsgeschenk gemacht, dann alles gut kann ja passieren. Aber in dem Stil wie David Setz und Ivan Nikic die Dinger da reingeballert haben, bei Stefan Schwab konnte man es vermuten, sag ich mal, mit seiner Routine, musste trotzdem erstmal, auch mit 35 wirst du ein bisschen dir Gedanken machen, wäre jetzt eigentlich ganz cool, wenn ich den reinschieße. Aber die beiden anderen, die ich genannt habe, Setz und Nikic, das waren ja Elber, besser geht's ja nicht, ne?
Nee, das war wirklich im Brustton der Überzeugung, ne? Aber das ist ja auch dann am Ende alles richtig, so aufzustellen und so schießen zu lassen, die können das alle offensichtlich, alles gut, aber trotzdem hat man da so Gedanken dabei irgendwie, das und was ja dazu passt, wie es einfach sonst läuft.
Genau. Offensiv. Und dann Phil Harris, den letzten Elber vor 3 Jahren in die Wolken geschossen, ne? Noch im Trikot von Victoria Berlin. Aber wenn du dann so ein Freistoßtor gemacht hast, ne, dann weißt du auch, dass du so einen Elfmeter, dass du dann der Held danach bist und den Ruhm willst du dir natürlich auch abholen und sein Interview hinterher war ja auch ziemlich cool und war natürlich wieder Holstein-Go-Sympathie, ne?
Ja.
Also bundesweit, ne? Die Menschen werden sich alle freuen. Guck mal, diese Understatement-Burschen da aus dem Norden, ne? Als wenn die irgendwie auf dem Eisberg geboren sind, da, ne? Ohne, war ja nicht, dass da einer jetzt abgedreht ist oder irgendwas, ne? Nö, das ist, ich hab nur vor 3 Jahren einen in die Wolken geschossen, jetzt wollte ich das mal besser machen.
Und er hat, glaube ich, gesagt, ich hatte vorher hat sich irgendwie nie ergeben, mehr zu schießen. Ja, genau. Und jetzt ergibt sich das dann. Pokal, Achtelfinale, 5. Elfmeter.
Passt doch.
Komm mal machen.
Ja, dann hau ich den jetzt rein und dann ist dieser Fluch von vor 3 Jahren dann auch erledigt, ne?
Ja.
Ja, das ist das, was Restbevölkerung, wie vielleicht der eine oder andere weiß, komme ich ja aus dem grün-weißen Land an der Weser da, nicht direkt, aber zu, also aus Bremerhaven, was ja zu Bremen dazugehört. Ich weiß gar nicht, wie viel WhatsApp, ob halb Bremen gestern mir gratuliert hat, was ja auch völlig korrekt ist. Irgendwie. Ich habe ja auch entscheidenden Anteil an der ganzen Veranstaltung. Der Hintergrund ist klar, ne? Wer da spielt, da am Sonntag im Nordderby, schlägt er auf im Volkspark und die haben sich natürlich ein Loch im Bauch gefreut, da, dass der Erzrivale nun gegen den Zweitligisten gestrauchelt ist. Wobei man den Zweitligisten, sag ich mal, über weite Strecken, speziell in der ersten Halbzeit, in keinster Weise gesehen hat, wer jetzt hier Zweitligist ist, weil die super stabile Deckung von Holstein auch gestern wieder, egal wer da aufgeschlagen ist, irgendwo, ne? Komenda musste ja ausgewechselt werden, aber Nekic hat das dann bis auf eine kleine Unsicherheit auch super gut gemacht und dieses Gegentor, ja, mein Gott, da ist eine Umstellung. John Tolkien muss auf rechts ausweichen von der linken Flügelseite her, weil Lasse Rosenbohm mit Krämpfen geplagt nicht mehr weitermachen konnte. Und Tolkien dann hat sich der Trainerstab wahrscheinlich gedacht, dass es besser ist, dass Tolkien gegen Dompe spielt, weil der ja schon ein bisschen Alarm nach seiner Einwechslung für Alarm gesorgt hat beim HSV. Und dann ist auf der rechten Seite Bakary Jatta das erste Mal seit 395 Wochen ungefähr, dass er mal wieder mitspielen darf. Oder
seit Januar.
Seit Januar, dass er überhaupt im Kader ist. Und da hat Niklas Niehoff nicht aufgepasst, der dann auf die erst als Offensivkraft eingewechselt ist, dann anderthalb Positionen nach hinten rutscht und hat er. Das passiert. Aber ansonsten war die Deckung schon wirklich sehr, sehr stabil. Aber was eigentlich viel schöner war dieser Spielaufbau, ne, der mit schönem Direktpass teilweise im Mittelfeld. Der HSV hat schöne Lücken gelassen, die kriegst du in der zweiten Liga.
Ja.
Überraschenderweise, das haben wir aber auch schon ein paar Mal gesagt, dass zweite Liga und erste Liga echt zwei Paar Schuhe sind, ne, weil diesen Raum hast du in der zweiten Liga da gar nicht, den Holsteiner teilweise zum Spielaufbau hat. Und das haben die schön genutzt. Und es ist dann wirklich am Ende des Tages, du hast es schon angedeutet, jetzt gehen wir mal kurz zurück in den Liga-Alltag. Sonntag steht das Spiel in Braunschweig an. 2 Punkte hinter Holstein, zur Erinnerung, auf Relegationsplatz 16. Mhm. So, das ist ein mörderwichtiges Spiel. Also das ist jetzt, da fällt noch keine Entscheidung für die Saison, für die restliche Saison, aber also das ist natürlich schon mal sehr, sehr wichtig. Jetzt stelle man sich vor, Holstein geht in die Verlängerung, hat sich das mehr als verdient. Hätte eigentlich gar nicht in die Verlängerung gehen müssen, wenn zum Beispiel Kapralik einen Kopfball aus 5 Meter unbedrängt mittig vorm Tor passgenau auf den Scheitel von John Tolkien vorgelegt. Vielleicht aufs Tor hätte köpfen können. Ich glaube, der Torwart hätte, selbst wenn er den neben Fuß geköpft hätte, hätte er keine Chance gehabt, weil es zu dicht war, die Entfernung. Hat er denn leider übers Tor geköpft, ist dann nachher auch fast in den Erdboden versunken. Und vielleicht hätte auch neben anderen Unzulänglichkeiten im Torabschluss, David Setz hatte nach einer Ecke in der Schlussphase auch nochmal eine große Chance, aber das war, da will man keinen Vorwurf machen, das war so ein Flipper Ping-Pong-Ball da im 5-Meter-Raum, auf einmal fällt ihm das Ding auf den Fuß, er muss einfach hinhalten, mit Glück geht er rein, er ging jetzt, ich glaube, übers Tor oder an der Seite vorbei, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber dann haben wir ja noch immer, wie in den letzten Wochen schon sehr, sehr häufig passiert, auch noch einen Schiedsrichter auf dem Feld, der aus mir bis ich werde diese Regel nicht mehr verstehen. Da gibt's offensichtlich ein diskussionswürdiges Zweikampfverhalten von dem HSV-Verteidiger Toru Nariga gegen David Setz.
Ivesic,
Entschuldigung. So, jetzt kann man das in der Echtzeit, kann man es vielleicht nicht genau erkennen. Hat er sich jetzt nur hingeschmissen? War das nur ein Gerangel und so weiter? Dann sieht man 2 Zeitlupen und sieht, das war ein Foul. Also ganz ehrlich, da ist, jetzt kann man sagen, boah, reicht das für, nee, das war ein Foul im 5-Meter-Raum. Also ich weiß nicht, so, wenn, dass der Schiedsrichter das nicht sieht, d'accord, standen 10 Spieler davor, aber da ist jetzt im Viertelfinale ist ein VAR, im Halbachtelfinale ist der Video Assistant Referee am Start. Der kann, muss doch zumindest, muss er das sagen, Alter, schaust dir noch mal an, ne? Also ich sag mal, in 10 von 8 Fällen, in 8, nee, so nicht. Ja, aber das stimmt. Nee, wir nehmen das mal so. In 10 von 8 Fällen gibt's da einen Elfmeter. Das musst du sich doch zumindest anschauen.
Es ist ja vor allen Dingen wieder, finde ich, diese Umkehrbestätigung sozusagen. Wenn der gepfiffen wird, dann wird der nie im Leben zurückgenommen.
Nee.
Nie
genau,
im Leben. Ne?
Genau.
Das sind, hat wieder diese VR-Thematik hat schon wieder so viele Ebenen, wo das falsch ist. Ne? Also man sieht es von der Hintertorperspektive, sieht es tatsächlich eher nach nicht faul aus. Und dann gibt es aber diesen einen Schuss so von der Seite rein, wo man sieht, dass er ihn nach hinten umzieht. So. Und dann, ja, wie du es gesagt hast, dann wird kurz mal hier Finger ans Ohr, ne? Oh ja, da ist was, oh ja, nee, okay, ja, alles gut.
Lass mal laufen.
Ja, genau. Und dann ist es ja noch, dann gab es Abstoß. Vorher wurde auf Ecke entschieden.
Ja.
Dann haben sie es gesehen, okay, nee, ist kein Foul, aber oh, da war ja noch was falsch, dann machen wir jetzt Abstoß.
Ja.
Das ist auch wieder so eine Farce. Grundsätzlich ist das okay, am Ende dieser Videoüberprüfung soll die richtige Entscheidung stehen. Mhm. Wenn da noch was anderes falsch gemacht wurde, korrigier das. Aber dass das dann korrigiert wird und das andere nicht, ist total hanebüchen. Und weil vor allen Dingen ja Ecken eigentlich gar nicht überprüft werden. Ich erinnere mich an eine Szene in der ersten Halbzeit, wo der HSV eine Ecke bekommt, die keine war.
Richtig.
Und wo es dann im Strafraum brenzlig wurde. Wenn da die Führung draus fällt, dann bleibt das so stehen.
So ist
dann
es.
Wird diese Ecke nicht überprüft, weil die ist im Vorwege zustande gekommen. Ecken werden nicht überprüft, noch nicht. Mhm. Angeblich soll zur WM26 das ja anders gemacht werden, sollen auch Ecken überprüft werden. Ist jetzt so ein Vorstoß dieses Regelboards da, werden wir sehen. Aber noch ist es nicht der Fall.
Mhm.
Und da hätte dann das Tor gezählt, was auf irregulärem Wege zustande gekommen wäre.
Hm.
Und hier wird dann umentschieden von Ecke auf Abstoß, nachdem du dieses Foul nicht gibst. Das ist einfach alles Banane.
Also ich hätte ins Kantholz gebissen, wenn ich da auf der Trainerbank gesessen hätte, anstelle der Verantwortlichen, weil das ist jetzt ja nicht das erste Mal. Und es soll, beim Kenntnisstand besteht da ein reger Kommunikationsaustausch mit dem Schiedsrichterchef Knut Kircher. Mhm. Das kann sich ja von der Schiedsrichterzunft auch bald sparen. Also ich meine, was soll dieser Schwachsinn, wenn er zum Bildschirm geht, der Schiri, und sagt, nee, das reicht mir nicht. Dann kann man darüber diskutieren. Nochmal, in aller Regel gibt's diese Szene, gibt's Elfmeter. Also keine Frage. Aber wenn er sagt, nee, will ich nicht, oder was ich, meine angeheiratete Cousine ist HSV-Fan oder so. Ich habe keine Ahnung, welche Entscheidungsdinge da oder welche Gründe zu einer Entscheidung führen. Okay, dann ist so, ne? Aber angucken muss ich es mir.
Angucken muss ich es mir.
Und das ist eine Frechheit, Sonderhausen. Und das würde ich andersrum, ganz ehrlich, das würde ich auch, wenn es der HSV wäre oder weiß ich welcher Club, ich würde es genauso sagen. Das ist einfach ein Blödsinn und eine Sauerei. Wegen jedem Kleinscheiß gibt es da eine Spielverzögerung, weil man sich noch irgendwas anschauen soll oder sowas. Aber in der Spielminute, kurz vor Schluss, wo es dann um Weiterkommen, 1,75 Millionen Euro, Euphorie oder Depression. Das tue ich mir doch als Schiedsrichter selber auch gar nicht an. Ne? Ja. Da sage ich doch, nee, das will ich jetzt wirklich hundertprozentig sehen, und vielleicht habe ich die Wahrnehmung auf dem Feld nicht gehabt. Das macht ihm niemanden Vorwurf draus. Niemand. Und auch, es macht ihm auch keiner einen Vorwurf, wenn er dann feststellt, nee, das ist für mich kein Elfmeter. Nochmal. Aber sich das gar nicht anzugucken, also das ist schon krass.
Nur noch armselig, finde ich. Das ist, man denkt nochmal daran, dass beim Spiel von Fürth gegen Darmstadt ja auch die Technik versagt hat.
Ja, genau.
Die Abseitstechnik dazu. Also mittlerweile ist es nicht nur der menschliche Faktor, sondern es ist einfach das Gesamtkonstrukt, was überhaupt nicht passt.
Ja, das sind ja so viele abstruse Beispiele, die man bringen könnte, es reicht wirklich. Es ist dann sollen sie scheiß abblasen. Dann gibt es eben mal wieder Abseitstore irgendwie oder so, dann ist das halt so, aber über sowas, das ärgert einen. Aber wir wollen uns ja heute nicht ärgern.
Ich wollte gerade sagen, du regst dich schon wieder so auf, als wenn hier irgendwie...
Nein,
ne?
Wir wollen uns ja nicht ärgern, weil es war ja alles schön. Und jetzt kommen wir nochmal auf den Eingang der ganzen Geschichte zurück. Das ist Eintracht Braunschweig. Wie gesagt, 2 Punkte hinter Holstein auf Platz 16. Wenn Holstein jetzt in der Verlängerung verloren hätte, mit den körperlichen Belastungen, mit den zusätzlich Angeschlagenen, mit der Unsicherheit, ob Alexander Bernatzon am Sonntag aufschlagen kann. Überlastungsreaktion ist die offizielle Begründung für sein Fehlen gestern Abend gewesen. Ich weiß nicht, was das ist.
Kann alles sein.
Ja, Ich weiß nicht, was es ist. Also vielleicht klärt sich das heute im Laufe des Tages. Wir sind ja hier um 9 Uhr morgens schon wieder am Start irgendwo. Vielleicht klärt sich das dann im Laufe des Tages auf. Also im Moment sind wir jedenfalls mit Überlastungsreaktionen überfragt, wenn jemand Fragen haben sollte, was sich dahinter verbirgt. Wir wissen es auch nicht. Vielleicht ohne
Wobei man sagen muss, dass deine Haltung zum VAR mittlerweile eine Art Überlastungsreaktion ist.
Ja, das stimmt. Ja, vielleicht ist das so ähnlich. So, also man stellt sich vor, Holstein hätte da verloren. Oh, den Farbton an Schwarz,
ja,
für den kommenden Sonntag, den hätte ich gar nicht beschreiben können in meiner Prognose. Jetzt sage ich, das kann der große, große Turnaround gewesen sein. Weil so ein Sieg müsste eigentlich in dieser Art und Weise, wie er zustande gekommen ist, ein komplett verlorenes, ja, Spiel, dumm, ja, blöde verlorenes Spiel, wieder mal, ja, zum x-ten Mal, ja, in dieser Saison,
ja,
so zurückzukommen und das so noch rumzubeamen.
Und da finde ich, merkst du auch, was jetzt diese Gefühlslage ausmacht, denn es ist ja im Prinzip ein bisschen verschoben, und Holstein war jetzt noch stärker als gegen Hertha. Gegen Hertha war es auch okay, jetzt gegen den HSV war es wirklich sehr gut, aber es ist genau so eine Situation, ne? Gegen Hertha auch schon.
Mhm.
Gegen Hertha ist es eine Auswechslung, die, ja, zu so ein bisschen Verwirrung führt,
ja,
wo Tolkien mit Krämpfen raus muss, ja, jetzt war es Rosenboom,
ja,
da wird da umgestellt, gegen Hertha musste dann Komenda auf die linke Seite, Negic ist innen gekommen, jetzt musste Tolkien auf die andere Seite und die anderen mussten verschieben,
ja,
und dann ist da einmal zu viel Platz,
ja,
gegen Hertha war es zu viel Platz für Fabian Rehse, der dann diese super Flanke schlägt, die Comebacker Kovnatski da dann verwertet,
ja,
jetzt beim HSV war es halt Jatta am zweiten Pfosten, der zu viel Platz hat, also es ist im Prinzip
eine
total
Szene.
Das Gleiche,
ja,
aber mit einer ganz anderen Gefühlswelt plötzlich. Ja. Ne? Jetzt, ja, nimmst du es hin, sagst, okay, einmal nicht aufgepasst, kann ja passieren, ist ja auch so.
Mhm.
Aber gegen Hertha war das super teuer und hat dich einen Punkt gekostet, weil zu mehr, man im Moment hat man ja offensiv das Gefühl, da geht einfach nichts und das Beste ist ein 0-0.
Ja.
So war es gegen Hertha zumindest. Da verlierst du einen Punkt und jetzt hätte das Ausscheiden bedeuten können.
So.
Das ist auch analog, ne?
Ja.
Und trotzdem bist du ganz anders davor und, ja, gegen Hertha regst dich darüber auf und hier schon wieder nicht und das geht doch alles nicht und jetzt gegen den HSV, ja gut, komm. Ne? Es kann passieren, du machst am Ende halt das Tor und so, da merkst du mal, wie viel die Birne da einfach eine Rolle spielt, sowohl bei den Leuten auf dem Platz, als auch bei denen, die sich das angucken.
Ja, es ist eben ganz, ganz toll gewesen zu sehen, diese Never Come Back, nicht Never Come Back, dieses Never Give Up. Gott, ist noch ein bisschen früh.
Ja.
Diese Mentalität, ja, nichts abzuschenken und immer dran zu glauben. Und dann, jetzt war der Tag, wo die Jungs sich belohnt haben.
Ja.
Toll,
ja,
super.
Ja.
Und ich will jetzt auch nicht im Konjunktiv sprechen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das wirklich der Turnaround zumindest erstmal bis Weihnachten ist. Weil mit nochmal, diese Mannschaftsleistung, alle haben sich daran beteiligt, Spieler sind eingewechselt worden, alle haben ihren Anteil mehr oder weniger daran gehabt oder so, aber alle haben zumindest gekämpft bis zum Umfallen, ja, in ihren Minuten Spielzeit. So, also, und das dann beim HSV, Bundesligist, vor voller Hütte, also das ist schon.
Und da ist auch der Unterschied zum Hertha-Spiel, weil da hast du das Gefühl gehabt.
Ja, da war kein Feuer drin.
Da war überhaupt nichts drin. Nee. Das war solide verteidigt, aber es fehlte halt,
ja,
dieser Funke. Und es fehlte auch dann der Impuls von der Bank, beziehungsweise, ja, halt dieses nahtlose Einfügen, was Holstein ja eigentlich immer stark gemacht hat, dass,
genau,
einfach die Einwechselspieler, dass die Lücken ausgefüllt haben, die Leute ersetzt haben und da war kein Leistungsverlust da. Gegen Hertha hattest du jetzt das Gefühl, also der Niveauverlust zwischen erster Elf, die dann auf dem Platz ist, und denen, die reinkommen, ist schon da. Das war ja auch da das Problem. Du hast eigentlich alles an Offensive auf dem Platz gehabt gegen Hertha. Du hattest dann Müller noch auf der Bank als einzigen echten Stürmer, dann noch Niklas Niehoff und Luis Köster. Aber der Rest waren Verteidiger. Obwohl ja auch da David Setz fehlte mit Gelbsperre und so weiter. Aber da hast du gedacht, da ist irgendwie, die Bankspieler kommen nicht richtig ran. Und genau das Gegenteil jetzt beim HSV. Jeder, der reingekommen ist, hat da weitergemacht, wo der andere aufgehört hat. Und das hat alles funktioniert, ne?
Ja, das ist, jetzt kommen wir ja zu der Kardinalfrage, ne? Was macht man jetzt zusätzlich mit dem Millionchen, die man zusätzlich noch über den Transferüberschuss aus dem Sommer in Höhe von über 7 Millionen Euro, also mit jetzt 3,5 nochmal dazu, hat man ja schon ein kleines Sümmchen. Das soll man jetzt ja nicht alles reinvestieren in neues Personal, aber was macht man damit? Jetzt haben wir einen Stürmer Staffel Harris, ne? Also um das Hertha-Spiel nochmal zurückzukommen, von der Bank kommt nichts. Da ist nämlich bislang ein Joker-Tor in der Liga in dieser Saison, Luis Köster. Ich glaube gegen Bochum, ne? Oder was war das? Ja, glaube ja. Und zum 1:1. Und ansonsten nichts, natter. Und jetzt haben wir einen Stürmerstar, Phil Harris. Ist sowieso der, laut Transfermarkt.de, der wertvollste Kieler Spieler. Okay, nehmen wir mal unkommentiert so zur Kenntnis. Muss Holstein jetzt nicht mehr reagieren, sonst ist es aufs Festgeldkonto mit 3,5% Zinsen irgendwie, wenn sich irgendjemand dafür findet.
Zeig mir das mal bitte. Das würde ich auch gerne für weniger Geld benutzen.
Ja, vielleicht übers Jahr jetzt oder so. Ne? Festgeld eben, Festgeld. Ne? Festgeld gibt ja manchmal, hat man ja Glück irgendwie, dass man da jemanden findet. Sonst, was weiß ich, was es für Anlagemöglichkeiten gibt oder sowas, will ich jetzt auch keine Empfehlungen aussprechen. Oder muss man an das Geld rangehen? Also ich sag, du musst in die Offensive investieren.
Defensiv. Defensiv sage ich schon, definitiv. Defensiv ja. ist alles in Ordnung.
Das naja, so ein Box-to-Box-Player wie Nikola Remberg könnte ich mir auch noch vorstellen.
Kann, ja, genau.
Aber das ist in der Prio-Liste dann an Rang 2
also
oder so.
Erstmal offensive Stürmer und auch im Prinzip ein Spielgestalter vielleicht vorne, ne?
Ja, also das haben wir ja schon mehrfach jetzt. Den Knipser kriegst du auch für 10 Millionen nicht. Ja. Ne, Harry Kane für Arme ist nicht auf dem Markt. Also ist ein Mittelstürmer oder ein Sturm im Zentrum, ein Stürmer, der in der Lage ist, den Ball festzumachen, mitzuspielen, Ideen hat, kopfballstark vielleicht auch noch ein bisschen ist und der ab und zu zumindest nochmal die Bude macht, dann geht das mit der Spielanlage von Holstein und mit den Abläufen, die die Mannschaft beispielsweise gestern im Volkspark gezeigt hat, aber in dieser Saison auch schon öfters im Liga-Alltag gezeigt hat, zumindest in Ansätzen, dann geht das in der Tabelle auch wieder nach oben. Und das ist letztendlich das Entscheidende, bei aller Freude über den Pokaltriumph, ne? weil tief in Abstiegsregionen verharren über den Winter hinaus. Es kommen nach Eintracht Braunschweig noch die interessanten Spiele in Magdeburg, zurzeit Tabellenletzter, aber letzte Woche mal gezeigt, wo Bartels den Moss holt irgendwo, ne? Denn die Magdeburger, ähnlich wie Holstein auch, ganz viele Torchancen, aber keine Tore. Das gleiche Dilemma. Und dann geht's zum Jahresabschluss zu Hause gegen Dynamo Dresden. Überraschenderweise auch im Tabellenkeller, tief beheimatet. Das sind drei Wahrsagerspiele. So, und dann machst du unterm Weihnachtsbaum den Kassensturz, den sportlichen.
Ja.
Und sagst so, bitte, 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 zack, zack, zack. Dazu gehört auch, um die Kritiker der vergangenen Tage oder Wochen, die vielleicht sich darüber Gedanken oder das auch so ausgesprochen haben, dass Marcel Rapp vielleicht nicht mehr der richtige Trainer ist. Auch das gehört dann natürlich in die Analyse hinein, aber ich sag mal, wie gesagt, also spätestens seit gestern, aber auch vorher schon, ist es Blödsinn.
Also ich hasse das sowieso.
Ja.
Und da kann mir auch keiner kommen. Das ist nun mal im Profifußball so und das sind die Mechanismen des Geschäfts und so. Kannst du vergessen.
Naja, ich sag mal so, wenn jetzt drei fette Niederlagen kommen, dann muss man diskutieren.
Angucken.
Ja, genau.
Aber ja, ich meine, ich finde, dass sich Marcel Rapp als Trainer ja auch im Vergleich zu vor 2 Jahren, zu der Aufstiegssaison, jetzt gar nicht so viel verschlechtert haben kann, dass er jetzt plötzlich nicht mehr weiß, was er trainieren soll oder was er mit den Jungs machen soll oder wie auch immer. Er ist bestimmt ein Faktor, haben wir ja auch angesprochen, manchmal war vielleicht auch das falsche Personal, vielleicht war es falsche Herangehensweise, kein Thema, ne? Das ist genauso ein Faktor wie jeder Spieler auf dem Platz, aber halt nur ein Faktor.
Ja.
Und der Trainer muss jetzt weg, damit wir hier wieder frischen Wind haben und so, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, konnte ich noch nie und nervt mich eigentlich eher.
Ja.
Wenn du musst halt gucken, dass du mit deinen Mitteln das Beste daraus machst. Wenn diese Mittel nicht ausreichen, musst du gucken, wie du nachbesserst. Das ist aber in meinen Augen in allererster Linie immer erstmal auf Spielerseite, mit Wintertransfers zum Beispiel. Wenn du dann aber das Gefühl hast, das funktioniert im Zusammenspiel nicht mehr mit Mannschaft und Trainer, dann kann am Ende auch der Trainer derjenige sein, der ausgetauscht werden muss. Das kann möglicherweise, aber halt nicht so reflexartig sofort bei Misserfolg irgendwie Kopf vom Trainer fordern.
Was
das
machst du denn jetzt, was machst du denn jetzt, wenn angeblich soll ja Phil Harris schon vor seinem Auftritt gestern sehr, sehr großes Interesse bei anderen Vereinen geweckt haben oder auf der Kandidatenliste bei anderen Clubs stehen, unter anderem auch in England. Mhm. Was machst du denn, wenn da jetzt im Winter ein Angebot kommt? Sagen wir mal, so Maschinohöhe irgendwo, so 8 bis 10 Millionen oder 6 Millionen oder irgend sowas.
Wenn's, also, puh.
Ja, verkaufst du deinen Pokalhelden?
Ja, weiß ich auch nicht. Hat jetzt schon wieder so eine Sentimentalität dabei. Ja. Also ich glaube, es hängt davon ab, wie man dann auf der anderen Seite agieren kann. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ich kann es jetzt nicht noch einen Offensiven abgeben, nur weil das Geld stimmt. Also das geht dann auch nicht.
Korrekt. Ne? Und es darf eben nicht jemand sein, also wir haben jetzt keinen Namen im Dropping-Paket, aber es, was zumindest nicht sein darf, egal ob Phil Harris verkauft wird, nicht verkauft wird oder was auch immer, es darf jetzt kein Stürmer sein, der zu der Kategorie der Hochbegabten zählt, sondern es darf gerne ein Stürmer sein.
Soforthilfe-Kategorie.
Ne? Also und da ich in unseren republikanischen Breiten da im Moment ernsthaft kaum jemand sehe, der wirklich finanzierbar ist und diese Lücke füllen könnte, gehe ich einfach mal stumpf davon aus, dass man sich jenseits der Landesgrenzen umtut im Scouting und da bieten sich ja mannigfaltige Möglichkeiten. Die Kontakte offensichtlich in den Balkanraum sind gut, aber die Kontakte nach Skandinavien sind mindestens ebenso gut. Also da sind wir mal ein bisschen gespannt.
Ja, das gucken wir uns an.
Und manchmal ist es ja auch so, vielleicht braucht man ja auch Phil Harris gar nicht zu verkaufen. Manchmal ist es ja so, wenn man noch einen guten, wir wissen ja auch nicht, ob Steven Skripski, wann der wieder zurückkommt mit seinem Sehnen der Faszienverletzung da, die auch sehr unangenehm ist und man nicht genau weiß, wie lange das noch dauert. Und nicht zu vergessen ist, dass Skripski schon vor seiner Verletzung 19 saisonübergreifend 19 Pflichtspiele ohne eigenes Tor gewesen ist. Aber manchmal ist es dann so für einen, vielleicht wie Phil Harris, auch gar nicht so schlecht, wenn da noch einer dazukommt, weil man kann ja auch Jobsharing machen und wenn da eine Entlastung ist, ich muss nicht alleine hier die Buden machen, dann hilft das manchmal auch so einem Stürmer, der ist ja mal gerade 23, mal gucken. Geld hat Holstein, das gibt jetzt keine Ausrede mehr und man muss immer daran denken, müssen wir nicht die Abstiegssirenen schrillen lassen.
Und das ist wichtig, dass es so bleibt, ne? Dass du wirklich dann im Winter einigermaßen in Ruhe gucken kannst, wie deine Optionen sind, personell.
Genau, weil es ja auch in Richtung Zukunft geht, denn ob Alexander Bernhardsson, wenn er wieder fit ist, im Sommer gehalten werden kann, das wagen, haben wir schon mal gesagt, das wage ich zumindest stark zu bezweifeln.
Und der Baum nicht brennen, ne? Weil dann hast du keine Ruhe, um dir das anzugucken und dafür musst du jetzt halt aus den drei Spielen 6 Punkte holen, mindestens.
Ja. Und die Spielerberater, die Spielerberater und abgebenden Vereine wissen ja auch um die Situation. Ist ja nicht so, dass Holstein jetzt hier, wer ist das jetzt hier, wo spielen die eigentlich? Ach so, Oberliga Kleinkleckersdorf oder sowas. Nee, das ist ja immer zweite Liga, das wird im Ausland auch schon betrachtet. Mhm. Also in Deutschland sowieso, aber im Ausland und mit jeder Personalrochade, die sich abzeichnet, nehmen nochmal den Fall Bernhardsson oder auch Phil Harris möglicherweise, wird der Kandidat, der gerne verpflichtet werden soll, nicht billiger.
Ja, das stimmt.
Das sagen wir mal, das kann man mal ganz klar so sagen.
Das stimmt.
Oder wir machen das ganz anders.
Na.
Unabhängig von irgendwelchen Personalentscheidungen. Morgen wird ja, glaube ich, das Rentenpaket vielleicht eventuell, man könnte sein, vielleicht auch nicht, verabschiedet im Bundestag. das Gesetz zum Rentenpaket. Zum Rentenpaket 1, wie ich jetzt gestern noch nebenbei noch gelernt habe, was auch immer sich da in der Fall. Aber ist egal, da wollen wir nicht drüber reden. Ich hätte ja noch einen Vorschlag, vielleicht könnte man das von der Landesregierung noch mal schnell auf den Weg bringen, eben diesen Zusatzantrag. Holstein kriegt keine Genehmigung mehr für eine Spielzeit in Liga 2. Na, dass die sagen jetzt, das wird nichts mit dem Stadion, hier Umbau, und wir sind jetzt wollen auch keine Sondergenehmigung mehr haben. Wir beantragen jetzt sofort, vielleicht kann man das in einem Abbacken machen, das wäre dann auf der nationalen Ebene, würde das vielleicht auch alles ein bisschen schneller gehen. Wir wollen nur noch im Volksparkstadion spielen.
Ja, auf jeden Fall. Heimspiele im Volksparkstadion, ja. Ja, weiterhin ungeschlagen.
Ja, ich meine, das ist ja die Stätte, da werden wir ja schon auf Bank schon über Jahre, durch die Heimstärke werden wir schon über Jahre konstant Bundesligist irgendwo, ne?
Vielleicht baut ja auch Hamburg im Zuge der Olympiabewerbung doch noch eine neue Sportstätte beziehungsweise wieder auf, nämlich das Stadion am Rotenbaum.
Ja.
Wo der HSV ja 1962 das letzte Mal gegen Holstein gewonnen hat.
Im November mit Uwe Seelers Tor. Ja.
Möglicherweise ergibt sich da noch die ein oder andere bauliche Veränderung.
Ja, und da könnte man ja über bestimmte in guten Nachbarschaft, wir wissen alle, dass Schleswig-Holstein und Hamburg alle gut zusammenarbeiten und
absolut.
Immer schon und auch auf Olympia-Ebene und alles Mögliche. Also da müsste doch was möglich sein. Also ja, Spaß beiseite.
Soll ja aber hier jetzt demnächst losgehen, nachdem es ja wieder verschoben worden ist und man ja manchmal denkt, das ist ja hier schon wieder so eine unendliche Geschichte. Aber wie man so hört, soll ja dann jetzt eine Entscheidung, die getroffen worden ist, dann in der Ratsversammlung dann auch beschlossen werden, und es gibt nur noch eine vor Weihnachten, insofern ist es dann durchaus angedacht, dass es da tatsächlich gemacht wird und dass wir dann vielleicht vor Weihnachten wissen, wie es denn irgendwann mal aussehen soll.
Ja, ich muss wirklich lachen, weil das wäre schon mal ein Schritt nach vorn, dass man auch visualisiert.
Ja, und dass man weiß, ob es jetzt wird's jetzt offen, wird's gedreht, wird's verschoben, das ist ja alles noch völlig unklar.
Ja, und visualisiert das dann zu Gesicht bekommt irgendwo, na, das ist ganz toll, das wäre eine schöne Weihnachtsüberraschung. Nur wann der Beginn des Umbaus dann ist und zu welchen Kosten.
Das werden wir sehen. Ausweichstätte Volksparkstadion ist ja schon mal safe. Das ist ja.
Ja, da kann man Mensch, mein Gott, das ist ja jetzt, weiß doch jeder da, wenn die Zugverbindungen ein bisschen besser werden, irgendwie, wir könnten ja auch Sonderdresinen einsetzen, wenn Holstein da spielt, irgendwie, wo immer 100 Mann drauf sind, irgendwie, und dann gib ihm auf der, also ein Zug stört da nicht.
Nee.
Das
schaffst du.
Ne, also gut, da gibt dann vergünstigte Eintrittspreise, ne, wenn auch jemand, der sich dann an der Dresine dann selber da betätigt, an dem Mechanismus, dass das Ding auch in Gange geht. Also es sind mannigfaltige Möglichkeiten möglich. Da, und da wollen wir nichts ausschließen.
Wollen wir nicht.
Das sagt man ja heutzutage auch gerne, wollen wenn Entscheidungen getroffen werden sollen. Wir wollen nichts ausschließen.
Nichts ausschließen. Und wir hoffen, dass man sich weiterhin so launig über solche Dinge unterhalten kann und nicht über Holstein noch tiefer im Abstiegssumpf.
Ja.
Das ist jetzt das Entscheidende. Du hast gesagt, zwei Punkte zwischen Holstein und Braunschweig. Es sind aber auch nur zwei Punkte zwischen Holstein und Fürth,
die
nämlich Tabellen 17. sind. Also da ist nicht so der Relegationsplatz.
Aber die haben natürlich noch so ein mega schlechtes Torverhältnis,
das stimmt.
Nur über sowas wollen wir jetzt ja noch gar nicht.
Ob es dann am Ende zwei, drei Punkte sind oder wie auch immer, ist egal. Auf jeden Fall ist einfach nur ein Sieg aus den letzten 8 Ligaspielen,
so,
und da
aus.
Musst du einfach diesen Trend umkehren, ne? Und musst jetzt in Braunschweig, was unfassbar wichtig ist, das auf den Platz bringen, zumindest im Ansatz und zumindest von den sogenannten wie sagst du immer, im talentfreien Bereich.
Ja, talentfreie Zone. Ne?
Talentfreie
Da kannst du ja nichts sagen, ist Holstein sowieso in allen tiefe Läufe und so weiter,
Top
3 in der Liga.
Ich finde, du musst halt dieser Einsatz und diese Leidenschaft, die halt auch gegen Hertha dann teilweise wieder gefehlt hat, das war, wie gesagt, auch solide und überhaupt kein Vergleich zu dieser Kaiserslautern-Katastrophe. Mhm. Aber jetzt das, was in Hamburg war, dieses Füreinander-Einstehen, dieses Abklatschen, dieses Abfeiern, auch ganz wichtig, finde ich, in der Anfangsphase, wo der HSV ja gut angefangen hat, Holstein auch zwischendurch mal leiden musste und mal gucken musste, wie man durch diese Phase durchkommt, dass man da auch mal zu unerlaubten Mitteln greift, so. Auch die Leute dann nicht an sich vorbeizulassen. Ne? Dann kassiert man auch mal eine gelbe Karte. Also Tolkien hat es paar Mal gemacht, der ist sogar um eine gelbe rumgekommen.
Ja.
Kapralik da an der Torauslinie, da hat haut er dem Vieira, glaube ich, den Arm ins Gesicht, ist natürlich ein Foul, ist natürlich eine gelbe Karte, ist auch alles in Ordnung. Aber er lässt den Spieler halt nicht an sich vorbei, dass der dann von da aus flanken kann. Wo man auch dazu sagen muss, kleiner Exkurs, dass der Vieira ein unfassbarer Schauspieler
ist.
Also überhaupt kein gutes Vorbild für jegliche Kinder, die sich dieses Spiel angucken. Der ist ein paar Mal gefoult worden, aber das ist ja unfassbar. Ja,
wir wollen hier nicht moralisieren. Der HSV muss mit allen Mitteln, musste er kämpfen, um zum Erfolg zu gehen. Da gehört das halt auch dazu.
Ja,
das
ist südeuropäische
Schule.
Nur mal anmerken.
Da wollen wir nichts von machen.
Also Holstein hat das super gemacht, hat es kompakt gemacht.
Ich möchte auch nicht gegen unsere Balkan-Abwehr spielen. Das seid ihr auch ganz ehrlich. Also wenn ich darauf zulaufe, auf Setz, Ivicic und Nekic, da denke ich auch, hoppala, ne?
Kommst du nicht rein.
Genau, Augen zu und durch, ne?
Ja, so
und dann dieses nette Lächeln nach getaner Arbeit von den genannten da. Also Marco Comenda gehört natürlich auch dazu, der das vorher super solide weggeräumt hat, da alles hinten drin.
Ja.
Aber dann danach sich immer hinzustellen, ich kann kein Wässerchen trüben, das ist ja auch göttlich irgendwo, ne?
Aber das ist halt, du siehst das ja auch, nochmal andere Richtung Exkurs, zweite Liga Schalke. Schalke ist genau das Gleiche.
Ja.
Ich glaube, Ron Schallenberg hat es jetzt nach dem Paderborn-Spiel gesagt, dass mit Blick auf seine Abwehrkollegen, dass man manchmal das Gefühl hat, die haben einfach mehr Bock, jemanden wegzugrätschen, als ein Tor zu machen.
Ja, genau.
Das ist halt deren Erfolgserlebnis, ne? Und das so muss es halt sein.
Ja.
Mit, also mal ein Foul ist in Ordnung. Ich will jetzt nicht sehen, dass da irgendwelche Leute weggeflext werden. Aber auch mal einfach ein Foul ziehen, um eben nicht den Gegner mit Ball an sich vorbeizulassen. Das hat Holstein jetzt beim HSV super gemacht.
Ja, und dann über weite Strecken und gerade in der ersten Halbzeit auch wirklich nett im Mittelfeld dann die Räume genutzt. Also da hat sich Magnus Knudsen super hervortan gestern.
Ja.
Also lange nicht gesehen von ihm, wie schön er die Bälle direkt teilweise, aber auch unter Bedrängnis, was ja noch viel wichtiger ist, zum eigenen Mann gespielt hat, öffnende Pässe gespielt hat. Also was den Bereich anbelangt, gestern deutlich besser als sein Nebenmann Kesper Davidsen, der erschien mir wieder irgendwie ein bisschen im Kopf und Bein etwas sehr langsam irgendwo, war da überrascht, dass sie nicht einfach ihn da gewähren lassen, die Gegner. Also da war Magnus Knudsen, das war wirklich eine reife Leistung im Mittelfeld.
Aber das ist jetzt genau das, wenn du so auftrittst, dann ergeben sich auch Chancen wieder.
Ja. Und die landen jetzt im Netz.
Ja, das
die landen jetzt im Netz.
Das muss jetzt auch sein.
Ja. Und Braunschweig daran zu messen, die sind ja hurra hurra, Holstein 14 Tore in 14 Spielen, Braunschweig hurra hurra, 14 Tore in 14 Spielen. Also da kommen jetzt die zwei Kanoniertruppen stoßen aufeinander da irgendwo, ne? Aber Vorsicht, Vorsicht. Letztes Wochenende Braunschweig 2-0 Heimsieg, bisschen überraschend. Gegen wen? Naja, gegen Kaiserslautern, die Holstein mit 4-1. Aber in dieser Liga heißt das jetzt wirklich, ob ich das gesagt habe oder ein China-Fan sagt Reis um, ist völlig wurscht, weil in dieser Liga heißt eigentlich nichts, gar nichts, alles oder wie man sich so ausdenken möchte. Also ist völlig sinnlos.
Trotzdem erhöhst du natürlich die Erfolgswahrscheinlichkeit durch solche Leistungen.
Das ist richtig.
Ne? Und es bleibt dabei, Holstein muss einfach Tore schießen, muss mehr Tore schießen und das hilft alles nichts.
Genau.
Auch in Braunschweig, die jetzt 2-0 gespielt haben gegen Kaiserslautern, auch wenn es eine Herausforderung ist, aber es hilft nichts.
Nö.
0-0 reicht halt nicht.
Nee. Und das wird auch mit dem 0-0 in aller Regel nichts werden, weil du hast es angesprochen, es wird eine Szene geben, wo vielleicht ein Ball durchrutscht oder ein Kollege in der Defensive ein bisschen schläft. Und das ist ja überhaupt kein Drama. Das passiert immer wieder. Holstein hatte gestern auch beim Pfostenschuss vom Rechtsverteidiger vom HSV auch Glück gehabt. Dieses Matchglück brauchst du auch. Aber es wird eben auch immer eine Szene geben, wo mal wie gegen Hertha die Flanke von Rehse Tor oder gestern Querpass durch den Strafraum Tor. Das wird immer wieder, du musst einfach selber ein Tor oder am besten gleich zwei machen. Und wir haben es schon 10-mal gesagt und ich bin jetzt davon überzeugt, dass Phil Harris diesen Fluch nicht nur für sich, sondern auch für seine Kollegen gebrochen hat. Ich möchte mal sehen, wenn Holstein mal 2-0, zumindest 1-0 führt oder vielleicht sogar dann mal 2-0 führt. Ich glaube, dann kann die Truppe wirklich zeigen, unbelastet, frei von Nervenkostümen,
das ist ja was man sich
da drin steckt.
Seit dem Karlsruhe-Spiel wieder für jedes Spiel erhofft. Ne?
Genau. Aber jetzt ist es soweit.
Jetzt ist
es
soweit?
Jetzt ist es soweit.
Wir werden dich daran messen.
Ja. Und sonst,
ja, überlegen wir uns.
Sonst sage ich zweite Liga, kannst du auch nicht vorhersagen.
Ja, genau. Kannst ja gar nicht tippen. Kannst
ach,
gar nicht
was ist doch gar nicht möglich.
Gar nicht möglich. In diesem Sinne,
13:30
mit dieser Hintertür
13:30
verabschieden
Sonntag.
Wir uns ins Wochenende. Sonntag 13:30, so sieht's aus. Holstein Kiel bei Eintracht Braunschweig nach dem Viertelfinaleinzug im DFB-Pokal. Werden wir schauen, wie das in den Liga-Alltag transformiert werden kann. Wir sind natürlich mit dabei, mit Live-Ticker.
Bin mal gespannt, welche Fankarawanen nach Braunschweig zieht da. Also 6.000 oder über 6.000 waren es gestern im Volkspark. Haben bestimmt nicht alle jetzt den Plan gehabt, am Sonntag nach Braunschweig jetzt aufzubrechen. Unter diesen Voraussetzungen könnte ich mir da so eine private Reise Änderung durchaus vorstellen in dem einen oder anderen Haushalt. Ist nicht so weit nach Braunschweig. Wetter soll nicht schön, aber brauchbar sein. Also, dass man auch, wenn man mit dem PKW da anreisen möchte, jetzt nicht unbedingt auf Glatteis. Soll ein Aufruf sein, falls das einer jetzt nicht verstanden hat. Aufruf.
Wer es trotzdem nicht einrichten kann, darf gerne unseren Live-Ticker verfolgen.
Das sowieso. Und das kannst du ja auch da
das
machen.
Das kannst du auch währenddessen, ja. Natürlich, überhaupt keine Frage. Spielbericht gibt es natürlich auch dazu, Statistik, Noten und die Nachspielzeit, unser Kommentar zum Spiel. Alles Wichtige bis dahin findet ihr auf KN Online und natürlich in E-Paper und der Zeitung. Newsletter am Freitag oder abonniert unseren WhatsApp-Kanal, worüber findet den über unsere Shownotes hier im Podcast auch. Und nächsten Mittwoch, diesmal dann wieder Mittwoch, hören wir uns hier wieder und wollen das natürlich auch dann hier wieder im Podcast betrachten. Werden den Holstein-Experten an seinen Aussagen messen. Mal gucken, wie es geworden ist am Wochenende. Und auf die verbleibenden zwei Spiele in diesem Jahr gucken. Opa, vielen Dank.
Ja, ich muss los.
Nur so ein bisschen Schlaf nachholen.
Nee, ich will jetzt nach Braunschweig.
Also, na denn. Früh, aber gut.
Ja.
Dann viel Spaß.
Ja, danke.
Ihr da draußen, bleibt gesund. Schönes Fußballwochenende, wo auch immer. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ciao, ciao.
Bis dahin. Tschüss.